Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Vor einigen Jahren hatten wir die Netzspannung 220 Volt. Die ist erhöht worden, aber wir sind heute bei unserer Folge 220. Das muss man sich mal überlegen. Kaum zu glauben. 220. Ausgabe. Herzlich willkommen.
Und ja, wenn du das so anfängst, müssen wir ja eigentlich bei der 230 sein.
Das kommt ja noch.
Ach so, das ja, wahrscheinlich nach 10 Wochen.
Also nochmal herzlich willkommen, liebe. Das war aber eine geniale Tat. Ja? Ja. In 10 Wochen von 220 auf 230, das, wie schnell rechnest
wir haben
du
ja
eigentlich?
230 Volt.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich hoffe, dass ich diesmal mit dieser Begrüßung durchkomme. Jetzt bin ich fertig
ich
damit. Habe
ich schon begrüßt? Nee,
noch nicht.
Aber ich begrüße alle und begrüße auch den Heinz Schmitz, der hier bei uns
Hallo.
Im Studio sitzt und uns wieder von einer offenen Quelle was erzählen will.
Ja, vor allen Dingen, wir wollen einfach mal abschätzen, wie denn das eigentlich ist. Linux ist kostenlos. Linux-Distributionen kosten teilweise etwas, aber für den Privatmann, der holt sich dann eben seinen Ubuntu zum Beispiel oder irgendetwas, lädt es auf seinen Rechner, installiert es und fertig, wenn er es denn kann. Und jetzt sagt man, wenn ich jetzt für ein Betriebssystem nichts bezahlen muss, das ist doch toll, dann könnten ja alle Schulen, alle Behörden jede Menge Geld sparen, die bisher ihr Geld Richtung Redmond schicken, um ein Betriebssystem zu haben. Es gibt eine ganze Menge Behörden, die so etwas gemacht haben. Zum Beispiel München. Das Rathaus München ist vollkommen Windows-frei, vermute ich mal. Und überall läuft Linux.
Wie haben die das denn gemacht? Denn Microsoft sitzt doch in München. Haben die sich verbrellt mit denen?
Es gab da sehr heftige Gespräche im Vorfeld. Aber viel wichtiger ist es eigentlich, ist es denn nun wirklich kostenlos? Konnten Sie Ihr Linux-Know-how aufbauen und sagen, so, jetzt laufen wir genauso wie vorher mit OpenOffice, was auch kostenlos ist, und Linux, was kostenlos ist. Und dazu hat der Heinz Schmitz ein paar Sachen vorbereitet. Und ich möchte jetzt von dir einfach mal hören, haben die ein gutes oder ein schlechtes Geschäft gemacht?
Das kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten.
Das hatte ich befürchtet.
Ja. Das ist ein bisschen diffiziler. Mit Open-Source-Software ist sicherlich für Privatanwender und kleine Firmen überhaupt kein Problem. Wir zeigen ja auch immer wieder in der Fernsehsendung, wie schöne Programme es gibt und was man tolle Sachen damit machen kann. Bezieht sich auf den Arbeitsplatz jetzt zunächst mal. Wenn ich Open-Office habe, ist das wirklich ein voller Ersatz für ein Büroprogrammpaket, mit dem ich meine Texte, meine Tabellenkalkulationen, meine Präsentationen machen kann. Wenn ich ein Grafikprogramm haben will, finde ich das in Open-Source. Wenn ich ein Renderprogramm haben will, wenn ich Bildbearbeitung machen will, wenn ich Audio machen will, finde ich alles. Aber das ist ja nicht die ganze Geschichte. In Firmen sieht das vielfach anders aus. Zum einen gibt es eine Historie, daran hat München lange rumgeknackt. Die hatten proprietäre Software, also Software, die speziell für sie geschrieben worden ist, auf Windows basierend eben oder auf einem Host basierend, auf einem Host-Betriebssystem. Und die Programme müssen umgeschrieben werden dafür. Wenn ich also die Entscheidung treffe in einer Firma, ich werde zu einer Linux-Company, muss ich sehr sorgfältig gucken, was ist alles an Spezialsoftware da? Worauf läuft meine Buchhaltung? Habe ich ein Programm, das nur auf Windows läuft? Gibt es dafür eine Linux-Version? Was kostet mich der Umstieg? Kann ich die Datenbanken migrieren? Es gibt auch eine andere Entwicklung im Moment, wo die Open-Source-Szene noch nicht weiß, wie sie endet. Das ist zum Beispiel OpenOffice. OpenOffice gehört mittlerweile Oracle. Oder MySQL gehört mittlerweile Oracle. Sie haben Sun übernommen. Sun hat damals sowohl OpenOffice als auch MySQL gekauft. Das gehört jetzt einer Firma, die jetzt im Prinzip, gerade bei MySQL, ein Konkurrenzprodukt im Haus hat. Oracle-Datenbanken sind sehr verbreitet, sind sehr performant, sind absolut professionell. Und jetzt ist so eine kleine Datenbank da, die für viele kleine Applikationen reicht. Was machen die damit? Wollen die weiter kostenlos abgeben? Wer zahlt die Weiterentwicklung? Die Novell zum Beispiel hat sehr viel Geld reingesteckt in OpenOffice, als die damals SUSE übernommen haben, weil die etwas brauchten, um Linux attraktiv zu machen für kleinere Firmen. Denn Novell lebt ja nicht vom Verkauf von Linux, sondern genau wie Red Hat, ja gut, das sind Beratungsunternehmen.
Lass mal ganz kurz da einhaken. Also Linux selbst wird ja nicht verkauft, sondern es wird ja nur die Distribution verkauft. Das heißt also, der Blumenstrauß Linux, das sind Blumen und da kommt aber noch Grünzeug dazu und das wird verpackt in Folie, da kommt noch ein Schleifchen dazu und was weiß ich alles. Und das kostet Geld. Die Blume Linux selbst kostet kein
Geld. Ist absolut frei. Und den Umsatz machen die Novells und Red Hats an sich mit Dienstleistungen. Sie helfen Firmen, Linux einzuführen. Sie installieren, sie pflegen die Computer, was vielfach, wenn das Know-how nicht in der Firma selber da ist, sehr, sehr schwierig ist. Und deswegen, davon leben die und leben auch da sehr gut von. Und das ist auch vollkommen berechtigt. Das Modell findet man bei anderen Open-Source-Programmen auch. Wenn man mal auf SourceForge guckt, also die große Quelle für Open-Source, dann findet man da überall Beratungsverträge, die dann aber kostenpflichtig sind. Auch zu Recht. Das heißt, die Entwickler stellen ihre Software gratis zur Verfügung. Wer damit umgehen kann, ist gut. Das sind meist Privatleute, die kommen damit hin. Wenn ich es aber in einer professionellen Umgebung einführen will, da sind so viele Randbedingungen zu bedachten, eben Schnittstellen zu anderen Softwarepaketen. Wie kommen meine Daten rein? Kann ich die überhaupt damit übernehmen? Und da braucht man dann schon mal Hilfe von außen oder eventuell sogar vom Entwickler.
Personalbildung, ne? Also Ausbildung auf die Programme, die vielleicht
nicht nur Ausbildung, eventuell auch die Programme anpassen. Die andere Möglichkeit, die viele Firmen machen, ist, sie nehmen sich Open Source, wenn sie Zeit haben, sie nehmen sich Open Source und bilden eigenes Know-how. Das heißt, sie stellen sich eine vernünftige Softwareabteilung ein, die sich die Open Source Programme, die Quellcodes sind ja verfügbar, nehmen und in die Firmenumwelt einpassen.
Sag mal, ist denn da ein Unterschied zu Microsoft Windows? Denn auch dort ist das Know-how ja nicht vollständig in den Unternehmen, die dieses Betriebssystem einsetzen, vorhanden. Auch dort schließt man doch Verträge ab, Service-, Wartungs-, Beratungsverträge. Wo ist da
auch
der Unterschied?
Auch mit externen Firmen.
Ja.
Im Falle von Windows hat man einen Vorteil. Da Windows verbreiteter ist zurzeit noch als Linux, gibt es sehr viele Softwarepakete, die mit Standard-Windows-Paketen zusammenarbeiten. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass in dem Haus, in dem ich tätig bin, dass es da eine Doppelwelt gibt. Es gibt eine Linux-Welt und es gibt eine Windows-Welt, und es gibt eine Mac-Welt, weil man teilweise die Programme nicht für alle Plattformen kriegt. Es gibt also Softwarepakete, die eben nur auf Windows laufen, da muss man eben eine Windows-Landschaft drunter haben. Es gibt Softwarepakete, die nur auf dem Apple laufen, da muss man eine Mac-Landschaft drunter haben. Und es gibt Pakete, die dann auf Linux laufen, dann hat man eben auch eine Linux-Landschaft darunter. Auf der einen Seite bindet das mehr Personal. Man hat also einen höheren Personalbestand, weil man die einzelnen Produkte pflegen muss. Auf der anderen Seite kann man immer so das Beste aus der Welt sich raussuchen. Denn nicht alle, also es gibt dadurch, dass Windows so lange so etabliert ist, gibt es sehr, sehr gute professionelle Programme, die in der Form als Open Source überhaupt nicht verfügbar sind.
Ist da nicht so eine virtuelle Maschine da irgendein Ausweg? Wenn ich nur ein Windows-Programm nur brauche,
ja, sicher.
Dann lass ich die auf eine virtuelle
Maschine. Ja, sicher. Laufen. Das ist auch das Gang und Gäbe.
Das heißt dann kostengünstiger? Du hast noch nichts zu den Kosten gesagt. Ist es denn jetzt, wenn ich umstelle auf Linux, billiger oder teurer? Hast zwar gesagt, das muss man so und so sehen.
Ja.
Aber sind denn Leute, die zum Beispiel Sixt ist umgestiegen auf Linux und noch ein paar andere Firmen, gehen die wieder zurück zu Windows?
Wer einmal auf Linux ist, braucht nicht wieder zurück. Wenn ich einmal meine Buchungssoftware bei den Autovermietern, ist ja sehr wichtig, dass die ihre Flottenverwaltung haben. Wenn die einmal auf einem Betriebssystem haben, auf Linux haben, brauchen die nicht mehr umzusteigen. Mhm. Die haben dann wahrscheinlich entweder einen Softwarelieferanten, der die pflegt, oder sie haben eine eigene Mannschaft, der die Software immer weiter pflegt und den Gegebenheiten, die neu kommen, anpassen. Mhm. Auch den neuen Versionen anpassen oder neuen Rechnern anpassen. Was man auch öfter sieht, dass zum Beispiel die Rechenzentren mehr mit Linux durchsetzt sind als die Arbeitsplätze, weil eben Office,
Serverbereich,
Hauptsache. Ja, weil die Arbeitsplätze sehr oft noch mit Microsoft Office laufen, gerade wegen des Mailprogramms, wegen Outlook, dass wenn einmal eine Outlook-Landschaft da ist, man dann nicht gerne umsteigt, weil das auch technisch eine sehr große Herausforderung ist, von einer Exchange-Welt in eine Linux-Welt umzusteigen. Deswegen lässt man das dann laufen und hat dann eben Windows-Arbeitsplätze da.
Aber sag mal, was mir jetzt so in den Kopf kommt. Eine Firma, die einen Fuhrpark hat, die hat ja nicht nur eine einzige Automarke da. Die hat ja verschiedene Automarken da. Eine Firma, die einen Fuhrpark hat, hat in aller Regel auch eine Werkstatt, wo sie einen ganzen Teil selbst machen kann und ist dennoch auf externe Hilfe angewiesen bei einigen Sachen, einigen Reparaturen. Ist das nicht irgendwo vergleichbar mit einer Firma, die eine EDV hat, dass die auch von verschiedenen Herstellern Betriebssysteme hat? Oder ist das noch im Kopf noch nicht so drin, dass man einfach mit unterschiedlichen Herstellern von Betriebssystemen genauso wie Hersteller von Autos leben kann und muss und soll?
Also im Rechenzentrum ist es verbreiteter, als man glaubt. Man hat in den meisten Rechenzentren heute mehrere Welten parallel laufen und hat auch den Personalbestand, um die zu pflegen. Das ist auch absolut notwendig. Denn man überlegt sich auch sehr genau, wenn man ein neues System einführt oder umstellt, welches Betriebssystem man runterlegt jetzt im Falle von Linux jetzt. Wobei Linux ja nur das Betriebssystem ist. Gibt es das eben, wenn ich eine Datenbank habe, eine große Datenbank aufbauen will, dann brauche ich nicht unbedingt einen Windows-Server. Die laufen alle, die großen Datenbanken laufen heute auf allen Plattformen außer Microsoft SQL. Aber wenn ich ein Oracle nehme oder eine Sybase oder was weiß ich was, der ist egal, was ich drunter setze. MySQL sowieso, ist sowieso Linux besser als Windows. Also würde ich denn da eher einen Linux-Server hinsetzen. Der hat noch einen Vorteil, der ist performanter als ein Windows-Server, weil das Betriebssystem selber weniger Ressourcen nimmt. Gerade diese Serverbetriebssysteme werden ja abgespeckt. Da braucht man nicht diese riesen Benutzeroberflächen, KDE-Oberfläche oder sowas, braucht man ja alles gar nicht. Das Ding soll einfach laufen und soll einfach seine Arbeit tun. Und die Leute, die es bedienen, können damit umgehen, die können auch die paar Tastaturkommandos, die wir aus DOS-Zeiten noch kennen, eintippen und damit, es ist ja nicht DOS, es ist Unix-Kommandos, Entschuldigung, aber die paar Kommandos kennen und damit auch Prozesse starten und stoppen können.
Gibt es denn Firmen, die komplett auf Cloud umsteigen? Und gar nichts Eigenes mehr haben, die das alles außer machen lassen?
Das kommt
da Ressentiments, dass man zu viel weggibt?
Also es ist so, die umsteigen könnten die kleinen Firmen. Bei großen Firmen wird es jetzt einfach nicht lohnen, weil das zu teuer wäre, die ganzen Leitungen zu haben und die ganzen externen, das kann man sich selber besser hinstellen. Umsteigen könnten die kleinen Firmen, denen fehlt aber das Know-how, wie man das machen soll. Das ist ein Prozess, den muss man mal abwarten, wie das in den nächsten Jahren ist. Ich bin davon überzeugt, dass einige sich von ihrer eigenen Hardware weitgehend trennen werden, ihre Server-Hardware trennen werden, das irgendwo in die Cloud legen und damit den Datensicherheit und Backup-Szenario oder Ausfall von Rechnern, dass sie einfach dessen gewidmet sind.
Denn das hat gewappnet ja auch einiges. Ich kann meine eigene Datenabteilung reduzieren und lasse das von Fachleuten irgendwo anders machen. Denn ich müsste ja auch immer die richtigen Fachleute bei mir anstellen.
Das ist sicher, gerade das Thema Sicherheit ist da sehr interessant. Das ist sehr teuer, wenn man das wirklich professionell machen will. Und nicht jedes kleine Unternehmen kann sich einen Mann dahinsetzen, der nur einfach Sicherheit macht. Deswegen sourced man das aus und legt eben den ganzen Rechner in die Wolke. Das
ist aber zweischneidig. Sicherheit ist einmal, wenn ich meine Daten außer Haus gebe, dann müssen die da auch sicher und ehrlich verwaltet werden. Sicherheit ist aber auch Backup. Was passiert, wenn der Dienstleister kein vernünftiges Backup hat, wenn der abfackelt, wenn was weiß ich was passiert?
Ja. Leider geht.
Oder? Ja. Gut, da sind mehrere Sachen. Ich will jetzt ja nicht wieder über die Datenkrake schimpfen, das tun wir ja sonst immer. Aber sicherlich ist so ein Anbieter falsch für eine professionelle Sache. Dann muss man sich einen Anbieter suchen, der seriös ist, wo man auch ins Rechenzentrum mal reingucken kann, der sowas vernünftig macht. Das ist aber Cloud Computing, das hat nichts mit Open Source zu tun. Open Source heißt ja im Prinzip nur, dass ich mir nicht unbedingt kostenlose Software habe, die eben von der Community immer wieder gepflegt und geprüft wird, die ich mir ins Haus holen kann und ich selber prüfen muss, ob ich Schnittstellen zu den bestehenden Systemen, zu meinen Abläufen habe, die erfüllt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lässt man eventuell besser die Finger von Open Source und bleibt bei herkömmlichen Lösungen. Denn andernfalls könnte Open Source sehr, sehr, sehr teuer sein oder, wie in München, es kann jahrelang dauern, bis man sie eingeführt hat.
Solltest dich als Berater selbstständig machen. Und ich glaube, solche Leute werden auch gebraucht in der heutigen Zeit.
Das machen wir bei uns firmenintern.
Aha. Also, sehr kontroverse Darstellung und ich glaube, es ist mal ganz interessant, da wirklich ein bisschen dahinter zu schauen. Für uns Privatleute heißt es aber, wenn ich mir die Mühe geben will, mich um meinen eigenen Rechner zu kümmern, dann kann ich durchaus mit Linux kostenlos, preiswert und gut leben.
Auch mit Vista geht es eigentlich auch ganz gut.
Aber nicht kostenlos.
Ich habe auf meinem kleinen Netbook keine Software, die nicht Open Source ist.
Ja. ich hätte jetzt mal eine Frage, und zwar an dich, Wolfgang. Verdienst du genug?
Ob ich genug verdiene? Also ich verdiene so ungefähr 1,5 Millionen nach meiner Einschätzung, aber ich bekomme viel weniger.
Ja, möchtest du gerne 2.100 Euro im Monat von zu Hause aus dazu verdienen?
Werde ich keine Zeit dafür haben.
Ulrike und Peter Dingsbums, LKW-Mechaniker aus Essen, verdient schon nach 6 Wochen 4.100 Euro.
Armer Kerl.
Und eine Frau Höfer, Industriekauffrau, 3.197. Und Daniel Pfeiffer, 10.747. So E-Mails kriege ich täglich und morgens, mittags, abends.
Ja, die wissen, dass du bedürftig bist und bieten dir das an.
Ich könnte jetzt ein Video anfordern, da muss ich aber meinen Namen eingeben, Nachname, E-Mail-Adresse und alles Mögliche und so weiter. Ob die das gut meinen, ob die das ernst meinen?
Herr Kollege Back, wenn ich wüsste, dass du diese Frage ernst meinst, würde ich mir ernsthaft um deinen Geisteszustand Gedanken machen müssen. Da ich aber weiß, dass du das nicht ernst meinst und nicht ernst meinen kannst, müssten wir vielleicht mal da die Sache ein bisschen umdrehen.
Da scheinen doch wirklich Leute drauf reinzufallen. Also wenn
das ist ja das Erstaunliche.
Will jemand mir was schenken? Ich glaube nicht, dass es diese Leute gibt, die mir so viel Geld schenken.
Das ist immer die erste Frage, die man sich stellen muss. Warum will mir jemand etwas schenken? Warum behält das nicht selbst?
Ja. Warum schreibt jemand, der nicht selbst die 2.100
Euro? Warum schreibt jemand ein Buch und will mir erklären, wie ich im Lotto gewinnen kann? Warum macht er das nicht selbst? Dann braucht er kein Buch zu schreiben, das ist die Arbeit.
Schreibt er ein Buch, wie was man in der Spielhölle setzen soll?
Also ja, dann soll er es doch selbst machen, dann braucht er kein Buch zu schreiben.
Genau.
So, das muss aber irgendwann mal in die Köpfe der Leute hinein, aber die fallen immer und immer wieder darauf herein. Wenn jemand etwas zu verschenken hat, dann entsteht Gier und Gier schaltet wahrscheinlich den Verstand aus.
Ja.
Das ist also eine merkwürdige Sache. Genauso, ich kann nicht verstehen, warum Menschen, wenn sie E-Mails bekommen, immer den Anhang öffnen müssen, wenn das von einem Absender ist, den sie nicht kennen. Warum? Ja. Ja. Es gibt gar keinen Grund dafür, wenn mir ein Freund, eine Freundin, irgendjemand, ein Familienmitglied etwas schickt und ich sehe, das ist auch von dem, dann ist es ganz klar, dann kann ich das ja aufmachen. Aber der schreibt ja auch, du, ich habe dir die Bilder oder dies oder das angehangen. Aber normal kann man ja, auch wenn es gefälschte Sachen sind, schon erkennen, dass man nicht persönlich angesprochen wird, dass die Satzstellung anders ist oder sonst etwas. Es gibt gar keinen Grund, irgendwelche Anhänge aufzumachen und sich irgendeiner Gefahr auszusetzen. Das wird alles gelöscht und da ist der Käse gegessen.
Ja, genau.
Und mein Filter merkt sich irgendwann, was ich da alles lösche und macht es dann selbstständig.
Mhm. Naja. Aber wir wollten eigentlich über was anderes reden. Ne?
Oh, ist ja auch mal ganz schön. Warum sollen wir denn immer das tun, was wir uns vorgenommen haben?
Müssen wir nicht mal was machen über Elena? Das ist ja was ganz Perfides im Grunde genommen, was da einfach so per Gesetz irgendwo in die Luft gesetzt wurde.
Ja, es ist irgendwo auch an der Öffentlichkeit vorbeigegangen. Ja.
Ich habe da nichts vorher von gemerkt.
Ja, hast du geschlafen. Vergangen ist am 1. April, vielleicht haben die Leute auch gedacht, das ist ein April-Scherz oder so, ich weiß es nicht, ist dieses Gesetz da in Kraft getreten. Die Idee dahinter, diese Idee aus der Schröder-Zeit, die ist ja gar nicht mal so schlecht. Nur die Umsetzung spart unterm Strich kein Geld. Also es ist ja so, dass alle haben es ja gehört, nehme ich an, seit Anfang Januar doppelte Arbeit geleistet werden muss. Ich muss also als Unternehmer immer noch meine Zettelchen da ausfüllen für die Arbeitnehmer, wenn sie irgendwo Ansprüche anmelden wollen. Und ich muss parallel dazu diese Daten auch wegschicken. Nur perfide ist natürlich, dass ich auch Arbeitsverweigerungen zum Beispiel mit dem Grund dazu, Krankheiten und all diesen ganzen unsäglichen Kram, dass ich das melden muss, nur weil irgendjemand vielleicht, was weiß ich, einen Wohngeldzuschuss beantragt oder so. Das ist ja unglaublich bescheuert. Das ist eine Datengier, die ist einfach nur abstoßend.
Ist eigentlich noch diese Streiksache da drin?
Ja, ja, auch. Wenn du an Streik teilgenommen hast, auch das.
Das ist ja nur, das muss doch eigentlich auch die Gewerkschaft, die müsste doch fürchterlich, die müssen doch mit dem Knüppel losmarschieren.
Ja, sie marschieren los, aber...
Auch ohne Knüppel.
Das Gesetz ist ja nun mal in Kraft. So, jetzt...
Ach, die haben das also auch nicht gemerkt.
Weiß ich nicht, ob sie...
Die haben nicht aufgepasst, so wie ich.
Heiß ich Gewerkschaft oder was? Der Föbut hat abgewartet, das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung, und hat sich dieses, das ist ja immerhin ein Dokument mit 120 Seiten, hat sich dieses jetzt mal durchgearbeitet und hat jetzt eine Aktion gestartet, um Unterstützerstimmung zu finden. Denn sie wollen eine Klage dagegen einreichen. Das ist allerdings von heutiger Sicht aus schon passiert, denn das muss bis zum 31. März musste das sein, weil es nur innerhalb eines Jahres, nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist, ging. So, und diese Klage zielt nun darauf, dass man auch hier Daten erhebt, unrechtmäßig, dass man einfach zu viel Daten ohne Grund, ohne Sinn, ich hätte fast gesagt, ohne Verstand erhebt und man rechnet sich eine noch gute Chance aus. Und ich sehe auch eine gute Chance, dass auch dieser unglaubliche Eingriff in die Privatsphäre vom Staat wieder gestoppt werden wird. Nur die Kosten sind da.
Ja, das sieht eigentlich in der heutigen Verfassungsgericht sieht das eigentlich ganz gut aus, ne? Geht das eigentlich nach Karlsruhe oder geht das woanders hin jetzt? Da diese, es ist ein gültiges Gesetz. Wer kann es aushebeln? Ist Karlsruhe.
Ja. Du kannst dagegen klagen und die Klage ist eingereicht und das ist jetzt.
Wir können da aber nichts mehr dazu beitragen.
Nein, jetzt nicht. Ja. Wir haben diese Sendung ja vorproduziert. Wir sind ja noch nicht im April. Du kannst also jetzt noch deine Sache abgeben, aber wenn unsere Zuhörer das jetzt hören, dann ist es zu spät.
War mal wieder zu spät.
Ja, letztendlich ist es ja auch nur so eine Art moralische Unterstützung. Ja. Eine Klage, da brauchst du ja nur einen, der klagt und nicht 100.000. Mhm. Natürlich sieht es anders aus, wenn die 100.000 Unterstützer dabei hätten. Ich weiß nicht, wie viel zusammengekommen sind. Das ist doch irgendwo moralisch betrachtet eine andere Macht, als wenn da nur einer sagt, also wir wollen das nicht. Nur.
Also man scheint das sowieso, also ich habe von meiner Schwiegermutter gehört, die hat da Formulare mittlerweile auszufüllen, die hat also so einen Garagenhof, da stehen Garagen drauf und die hat jetzt mitzuteilen, ob da Container stehen da drauf, wie viele Leute in dem Container dann da wohnen würden und wer da wohnen würde, falls da jemand wohnen würde. Das Ganze klingt mir so ein bisschen so nach 1985 da, als man da eine Volkszählung basteln wollte, wo man nicht mit durchkam und heute macht man es scheinbar hintenrum, andersrum.
Unsere Gesetze und unsere Gesetzesmacher, alle zusammen, die dazugehören, die haben jedes Maß verloren und jeden Anstand verloren, meine ich mal. Und ich bin froh, dass wir ein Bundesverfassungsgericht hatten. Und der Herr Papier, der ja nun ausgeschieden ist, war ein Mensch, der sehr engagiert auch für die Bürger gerichtet hat.
Und er hat ja noch zum Abschied noch einen großen Satz da gesagt, dass man also wirklich vorsichtig sein soll mit seinen privaten Daten, dass man die nicht so ohne weiteres im Netz herum eiern lassen soll. Und das war ein großer Abschied. Ich habe dem genau zugehört, was er gesagt hat.
Und unsere Regierung hat ja auch von der EU nochmal eins aufs Dach gekriegt, dass die Datenschützer in Deutschland unabhängig zu sein hätten. Wirklich vollkommen unabhängig. Und dass sie nicht von irgendwelchen staatlichen Behörden letztendlich abhängig sind. Es tut sich etwas in Richtung Freiheit, Demokratie. Es tut sich etwas gegen Datengier von Politikern, die vielleicht aus blindem Aktionismus heraus, weil sie nichts Vernünftiges tun können, solche Dinge auf den Weg bringen.
Was wählst du eigentlich jetzt nächsten Monat in NRW?
Gar nichts. Ich wohne nicht in NRW.
Ach, du hast ja wieder Glück da. Ich habe wieder eine Aufforderung, dass ich im Wahllokal sein soll, darf, muss. Das sind wieder 40 Euro.
Das ist toll. Also an der Stelle, auch wenn ich hier nicht wählen darf, also die Leute, die in NRW sind, die sollten sich mal überlegen, was sie wählen. Die Piratenpartei ist immer noch da und die wird sicherlich, würde sie die 5%-Hürde überspringen können, wird sie sicherlich nicht sofort gute Politiker haben, vielleicht auch nicht gute Politik machen. Aber mit einer so kleinen Partei besteht auch nicht die große Gefahr, dass sie viel Mist machen können. Ja, nur der Druck wächst langsam auf die etablierten Parteien. Und das ist wichtig dabei. Das sehe ich eigentlich.
Ja, also ich habe mir das auch so vorgestellt. Ich habe ja sogar bei der Bundestagswahl 50 Euro der Piratenpartei gespendet, weil ich das wichtig finde, dass so kleine Stänkerer zumindest da erfolgreich sind.
Aber ich hoffe, du meinst Stänkerer im positiven
Sinne. Im positiven Sinne, ja. Wir brauchen diese Stänkerer und wir brauchen auch Fachleute, die das verstehen. Denn die maßen sich ja nicht an, Politiker in allen Teilen zu sein, sondern bei denen geht's um die Freiheit im Netz. Und das ist das, was ich unterstützen werde.
Also ich bin gespannt, was rein politisch abgeht. gehen wird bei der Wahl in NRW. Denn wenn diese Wespe tatsächlich die Mehrheit verlieren sollte, dann hätten wir so eine Art große Koalition. Dann hätten wir ja wieder politisch gesehen einen Patt und dann müsste viel mehr diskutiert werden. Da würden auch viel mehr Ideen von der jetzigen Opposition mit in die Regierung einfließen. Also es wird schwieriger, aber vielleicht würde es gerechter. Und einige Sachen, die... Naja, ich kann natürlich und darf auch nicht sagen, dass unsere Regierung oder zumindest Teile davon den Eindruck erwecken, korrupt zu sein. Das würde ich auch niemals sagen. Aber vielleicht würden einige dieser Sachen dann ein bisschen sensibler betrachtet werden und nicht mehr so platt durchgesetzt werden. Gibst du Spende, komm ich reden. Gibst du Spende, darfst du mitfliegen und lauter so ein Quatsch. Wo sind wir dann hier?
I am the German Outminister.
Ach, du auch?
Ja. Ja.
Aha. Ja, Hessen erprobt die Online-Zulassung von Kraftfahrzeugen. Und wir kennen das alle, wollen ein Auto ummelden, wollen da müssen dann hingehen, Kennzeichen mitnehmen, erstmal sitzen, warten, dann Kennzeichen machen lassen, dann wieder sitzen, warten, dann bezahlen, dann wieder sitzen, warten. Das ist also schon ziemlich nervig und ineffizient und aufwendig. Und dort macht man jetzt also in dem Kreis Marburg einen Versuch, dass alle Fahrzeuge, die ein Gutachten haben müssen, ein technisches Gutachten, also nicht die Standardfahrzeuge, sondern Fahrzeuge, die umgebaut wurden oder mit Sonderaufbauten oder sonstigen Sachen, dass die online angemeldet werden können.
Warum hat man sich die rausgesucht, weil es relativ wenige sind, oder?
Weiß ich nicht warum. Man rechnet mit etwa 10.000, die kommen. Und wenn die Erfahrungen damit positiv laufen, dann will man das auch als Regelsatz einführen, als Regel, weiß ich, Dienstleistung einführen. Finde ich ganz gut, denn wir müssen ins Internet und da sind wir natürlich wieder.
Du, ich habe da vor Jahren eine Sendung gemacht, einen Report gemacht, da ging es darum, dass man in Bremen damals online heiraten konnte mit der digitalen Unterschrift, die dann ja ziemlich mies irgendwo in die Bach runtergegangen ist. Wahrscheinlich geht das heute schon gar nicht mehr, aber das sind doch Dinge, die müssten wir so langsam mal auf die Reihe kriegen.
Online heiraten.
Ja, online heiraten oder eben online irgendwas machen.
Ja. E-Government ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und vielleicht sollten wir mal etwas über E-Government machen, denn das ist ja nun eine Geschichte, die immer mehr um sich greift, die absolut Sinn macht, nur die Identifikation, da hapert es noch ein bisschen. Mhm. Mhm. Wir müssen noch mal mit ein paar Leuten darüber sprechen und diskutieren. Wir müssen auch noch mal über den neuen Personalausweis, der dann da im Herbst kommt, sprechen. Denn du warst mir da von der CeBIT her bei diesem Interview ein bisschen zu euphorisch. Ich bin da immer noch etwas skeptischer. Ich sehe die großen Vorteile, wenn ich meine Identität nachweisen kann.
Genau, darum geht es mir.
Aber ich finde es absolut, auf Deutsch gesagt, scheiße, dass jeder Polizist und jeder Beamte meinen Ausweis ohne meine Genehmigung mit speziellen Geräten auslesen kann. Es wird gesagt, das geht nur, wenn du das freigibst und so, aber es stimmt ja so nicht, wie es kommuniziert wird, sondern das sind nur die Allgemeinen.
Tja, und dann haben wir noch unseren Job noch mal kurz zu erwähnen.
Was hast du eigentlich
als neuen Produkten?
Hast du ein Käppi?
Käppi, hast du mir das nicht vorenthalten sogar?
Weil wir haben doch vorher schon Käppis bekommen.
Ja, das hast du mir nicht gegeben.
Also du brauchst ein Käppi. Also ruf doch bitte im Shop an und es kostet nicht viel. Lass dich doch mal ein Käppi schicken, hier für den Sommer, jetzt wo es
Frühling. Du hast eine schöne Tasche für einen Laptop und für Blöcke und
sowas. Habe ich mir letztens gekauft, ja. Fand ich auch so gut.
Also, immer ein Bit überwahlen steht da drauf.
Steht da ganz,
also was ist denn, wenn du bei Sitzungen bist und legst das Ding da auf den Tisch?
Ich werde immer angesprochen.
Und? Hast du schon welche verkauft nebenbei?
Ich hoffe doch, ja.
Ja? Okay. Und ich glaube, dass wir jetzt so langsam...
Langsam, richtig langsam. Du hast vollkommen recht, langsam.
Langsam, langsam.
Ich wollte ja wissen, was hast du? Also Hemden hast du,
ist Hemden habe ich, Ich habe 8 schwarze Computer Club 2 Hemden.
Ich habe 7 schwarze Computer Club 2 Hemden und 6 weiße Computer Club 2 Hemden.
Ja, da bist du wieder einen Schritt zu weit, einen Schritt vor mir.
Weißt du?
Ich habe die im Weiß. Ja, dann habe ich noch so T-Shirt, irgend so was Komisches und so. Und dann, was habe ich noch da alles? Mauspads. Dann habe ich, was habe ich denn noch vom Club?
Ist egal. Wir gucken nach. Was du nicht hast, kannst du bestellen. Ich würde sagen, einfach Daumen hoch, oder?
Ja.
Und Ebe.
Und was denn jetzt?
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.